Karibu. Karibu. Herzlich willkommen. Karibuni. Weil ihr mehr seid als einer, heißt das dann Karibuni. Gut. Ich freue mich, dass ich hier bin und ich freue mich, dass es richtig schön warm wird. Kann sein, dass ich zwischendurch sogar meine Jacke ausziehen werde. Bei uns in Kenia sind es immer so mindestens 25, meistens aber über 30 Grad. Und wenn es dann etwas unter 20 geht, ist mir in Deutschland immer ganz furchtbar kalt. Nach 19 Jahren hat man sich daran gewöhnt. Gut, vom Ablauf her wäre es mir ganz lieb, wenn wir wirklich mal ins Wort Gottes gucken. Es ist Gottesdienst und das Wort Gottes sollte wirklich die erste Priorität haben. Aber für diejenigen, die gestern Abend nicht da waren, keine Sorge, ich zeige auch noch ein paar Bilder. Ist das okay? Gut, okay. Vor kurzem hatte mich jemand wieder mal, was schon öfter vorgekommen ist, gefragt und sagte, siehst du nicht immer ständig Not? Bist du nicht konstant dort, wo du lebst, mit Not konfrontiert? Wie gehst du damit um? Ich sage, ja, Not sehe ich jeden Tag, da brauche ich nicht weit zu gehen. Not erlebe ich, und zwar nicht Not, so wie Matze das eben zitiert hat, und du hast mich nicht richtig zitiert, das möchte ich korrigieren. Nicht das Schlimmste, was man beten kann, sondern das Gefährlichste, was man beten kann. Es ist nicht schlimm, so ein Gebet zu beten, aber das ist gefährlich, weil die Konsequenzen uns in Bereiche bringen, wo Gott mich hingebracht hat, wo ich konstant mit Not konfrontiert werde. Gut, Not kann ich überall sehen. Die sehe ich auf den Gesichtern, die sehe ich, wenn Kinder zu uns zur Schule kommen. Und da ist eindeutig, sie haben noch kein Frühstück gegessen, sie haben noch nichts im Magen, sie sind hungrig. Not sehe ich, wenn sie kommen und die Kleidung ist total zerrissen. Not sehe ich, wenn Kinder Angst haben, wenn Menschen Angst haben. Ich sehe, wie Menschen Angst haben. Angst auch vor dämonischen Sachen, Angst haben vor Dingen, die man ihnen gesagt hat, dass es ihnen Angst einjagt. Wenn Menschen ohne Schulausbildung leben müssen, wenn Kinder nicht zur Schule gehen können, wenn Menschen nie die Chance gehabt haben, lesen und schreiben zu lernen, dann sehe ich Not, ganz praktisch, physisch. Menschen müssen weit laufen, in vielen Bereichen, in denen ich gewesen bin in Kenia, wo Menschen 5 Kilometer laufen, um einen großen Kanister mit 20 Liter Wasser zu kriegen. Das ist Not. Ja? In unserem Umfeld zum Beispiel gibt es keine Toiletten. Die meisten Leute auf ihren Farmen, die gehen mit so einer Hacke ins Feld und da setzen sie sich hin. Es gibt in den wenigsten Fällen keine Toiletten. Ich meine, wir reden sowieso nicht über Wasserspülungstoiletten, sondern wir reden über Toiletten, die so ein Loch im Boden haben, ne, wo es dann runterfällt. Ja, das ist Not, mit der ich konfrontiert werde. Und dennoch, und das werdet ihr nachher sehen auf den Bildern, ist es erstaunlich, wie viel lachende Gesichter ihr sehen werdet. Ja, Not ist da. Auch Not ist in Deutschland. Für mich ist das ganz krass. Wenn ich nach Deutschland komme, Matze hatte mich gefragt gestern, was ist das Schlimmste? Eins der Dinge, die mir wirklich immer wieder ganz böse auffallen und die mir wehtun, wo ich denke, Mensch, ihr habt gar kein Recht, unzufrieden zu sein. Ihr habt einfach gar kein Recht, unzufrieden zu sein. Aber die Unzufriedenheit auf den Gesichtern steht da und das ist die Not, die ich in Deutschland erlebe. Eine Not des Nichtzufriedenseins, eine Not der Leere, eine Not, warum, ich weiß nicht, wie das hier in eurem Alfdorf ist, aber wo in viele Bereiche, in die ich komme, die Not steht auf den Gesichtern der Menschen. Menschen sind unzufrieden, Menschen wissen nicht, wie es weitergeht, sie haben Angst. Und wo ich auch immer hinkomme, erlebe ich, dass Freunde, Bekannte in anderen Gemeinden sagen, die Suchen nach dem Übernatürlichen, sich allen möglichen Religionen, fernöstlichen, was weiß ich, Dingen zuzuwenden, nimmt immer mehr zu. Ist das hier auch so? Ja, ich sehe einige Köpfe, die nicken. Also es gibt diese Suche nach der Begegnung mit dem, der uns geschaffen hat. Diese Suche nach dem Gott, der ja das in uns hineingelegt hat, als er uns geschaffen hat. Die Suche nach ihm wird halt in Deutschland zumindest in vielen Bereichen versuchen die Menschen das zu sättigen, indem sie wo überall hingehen, aber nicht zu Gott. Stimmt's? Sehe ich das richtig? Da ist Not. Für mich, Kenia heißt Not, diese ganz praktischen Dinge zu erleben. Da kommen Kinder morgen, die sind 5, 6 Jahre alt. Und ich kann es ihnen schon ansehen, die haben wahrscheinlich gestern Abend nicht mehr vernünftig was zu essen gekriegt und heute Morgen sowieso nicht. Und nun soll ich denen auch noch irgendwie Englisch oder Mathe oder sonst irgendwas beibringen. Ist natürlich schwierig, ist Not. Not, wenn ich rumfahre, wenn ich erlebe, wenn es Dürrezeiten sind, dass die Leute nichts zu essen haben. Die haben einfach nichts zu essen. Oder sie haben kein Wasser, sie haben nichts zu trinken. Ja, das ist Not. Aber wie gehe ich damit um? Und die Frage von der Freundin, die mich kürzlich gefragt hatte, war wirklich, wie gehst du damit um? Wie hältst du das aus? Was machst du damit? Und da möchte ich mit euch jetzt ein bisschen hingehen, weil wir alle mit Not konfrontiert sind und vielleicht hat der eine oder andere auch mal die Frage oder vielleicht auch die Angst, nee, da möchte ich lieber gar nicht hingehen, die Ditte in Afrika besuchen, da gibt es zu viel Not, das weiß ich nicht, wie ich damit umgehen kann. Und eine andere Freundin von mir sagte, du Ditte, ich würde dich ja gerne besuchen gehen, aber ich kann das nicht ertragen, ich kann nicht sehen, Kinder, die hungrig sind und Menschen, die leiden. Und deswegen ist sie noch nie gekommen in den ganzen 19 Jahren. Gut, geht mit mir in die Psalmen. Wenn jemand eine Bibel dabei hat, könnt ihr das mit aufschlagen. Ich möchte ein bisschen was von dem, was ich so als Antwort auf diese ganzen Fragen, wie gehe ich mit der Not um, erlebe, euch mitteilen. Im Psalm 50 steht im Vers 15: Und rufe mich an am Tage der Not. Ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Das ist Gott, der zu uns spricht, der sagt, rufe mich an am Tage der Not. Am Tage der Not. Not kann hier ganz vielfältige Bedeutung haben, egal wie man es sieht. Not, gerade das, was du als Not empfindest, ist damit gemeint, das ist Not hier. Der Herr sagt ganz breit und klar, rufe mich an am Tage der Not. Das heißt, Gott ist ein Gott, der Ohren hat. Gott ist ein Gott, der hört. Gott ist ein Gott, der nur darauf wartet, dass wir zu ihm rufen. Er spricht, er antwortet. Denn wenn du zum Gott rufst, dann wird er dir antworten. Und das möchte ich jetzt nochmal auch in einer anderen Schriftstelle im Römerbrief nachlesen. Und dann gehen wir mal in den Römerbrief, wo wir praktisch eine Antwort auf das kriegen, was wir hier gehört haben. Gott ermutigt uns und sagt, ruf mich an in der Not und ich werde dir antworten. Und dann wirst du mich preisen. Und im Römer 10, ganz wichtiges Kapitel für mich. Römer 10, wir fangen mal an mit dem Vers 13. Römer 10, Vers 13 sagt uns, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Eine Schriftstelle, die ihr, denke ich, kennt. Ja, denn jeder, nicht nur einige, denn jeder, da steht nicht, denn jeder wird errettet werden. Da steht was? Da steht, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft. Und das, was wir in der westlichen Welt zumindest sehen, ist, die Menschen rufen alles Mögliche an. Aber viele rufen nicht den Namen des Herrn an. Und das ist, was ich immer wieder, wenn ich nach Deutschland komme, so krass erlebe, was ich so krass sehe, überall. Die Leute, also was nicht, Esoterik und was weiß ich nicht alles, was es da gibt. Die Menschen suchen, 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 aber wen rufen sie an? Nicht den Herrn, nicht den, der Herr von Himmel und Erde ist. Sie suchen und sie rufen und sie versuchen ihre Lehre, ihre Not innen drin, Beantwortung dafür zu bekommen. Aber sie rufen nicht den an, den wir kennen, den ihr kennt, den ich kenne. Und da ist der Schlüssel für mich. Der einzige Weg, all dieser Not, für mich zumindest, all dieser Not, aber auch für euch, für hier, dieser Not zu begegnen, ist, den Herrn anzurufen. Das ist für mich der einzige Weg. Gott ermutigt uns, rufe mich an. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das schon so oft erlebt. Als Mensch, wir sind immer so schnell dabei, uns selbst zu helfen. Und zu gucken, was mache ich jetzt? Uns selber zu helfen. Oh, schwierige Situation, Hilfe. Hilfe, wobei? Okay, Hilfe, wen rufe ich jetzt an? An wen wende ich mich jetzt? Ja? Wo kriege ich Hilfe? Wen rufe ich an in der Not? Und ich denke mir, das ist wirklich gerade so in der westlichen Welt noch viel einfacher. Zum Beispiel, wenn jemand krank ist, wenn was passiert, wen rufe ich an? Was mache ich als erstes? Rufe ich Gott an? Wende ich mich an den Herrn? Oder überlege ich, okay, wo ist denn das nächste Telefon? Wo ist der nächste Notarzt? Wo kann ich jetzt schnell hin? Ja? Das ist, ich möchte das nicht so rüberkommen lassen als Beschuldigung oder sowas. Das ist, aber wir müssen mal hingucken. Wo rufen wir? Wohin wenden wir uns, wenn wir rufen, wenn wir eine Notsituation haben? Und für Deutschland ist es halt einfach, da gibt es Notarzt, da gibt es alle möglichen Dinge. In Kenia gibt es auch ein Krankenhaus und da gibt es auch Ärzte. Aber im Grunde genommen für die meisten ist das außer der Welt. Für die meisten ist es gar nicht möglich. Ja? Warum ermutigt uns der Herr im Psalm 50 und auch im Römerbrief, rufe mich an in der Not und ich will dir begegnen, ich will dir antworten. Ja, Gott spricht und das ist die Antwort. Gott spricht und Gott hört, wenn wir ihn anrufen. Hier im Römer 10 gehen wir mal weiter. Also wir hatten gesagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Dieses errettet werden meint nicht nur Errettung, geistlich neues Leben zu bekommen. Das meint auch ganz klar Errettung in jeder Notsituation. Das meint auch, dass wir eine Antwort kriegen auf das, was mit dem wir gerade konfrontiert sind. Gut. In Römer 10 heißt es, er allein ist die Antwort, weil er ist der Herr. Und das ist der einzige Name, den wir anrufen können. Die einzige Antwort liegt im Herrn. Der Herr Jesus ist die Antwort. Und wie finden wir das? Lass uns mal gucken. Wie rufen wir an? Wir können nur den anrufen, an den wir gläubig geworden sind. Wir können nur den anrufen, den wir kennen. Ja? Die Welt, die meisten Menschen draußen, die nie was von Jesus gehört haben und wie ich weiß, gibt es Menschen, auch in Deutschland, die nie irgendwas von Jesus gehört haben. Religion ist schon lange aus den Schulen verbannt. Stimmt's? Ja? Religion, klare Verkündigung, Wort des Gottes gibt es doch kaum noch. In den wenigsten Bereichen, christliches Fernsehen, weiß ich nicht, wie viel ihr davon habt, aber wie viele Möglichkeiten hat dann in Deutschland noch jemand wirklich was über den Herrn zu erfahren? Wenig. Sehe ich das richtig so oder sehe ich das falsch? So der normale Bürger draußen, was für Möglichkeiten hat er, dem Herrn zu begegnen, wenn er nicht ihm begegnet durch uns? Wenig Möglichkeiten. Aber der Herr sagt, wir sollen ihn anrufen. Und ihn anrufen, ja, wer ist er denn? Wer ist er denn und wie rufen wir ihn an? Geht mal mit mir jetzt in den Hebräer. Wir machen noch mal so eine kleine Tour weiter durch unsere Bibel. Im Hebräer, Kapitel 11. Okay, im Hebräer Kapitel 11 möchte ich mal einen Vers uns angucken, und zwar den Vers 6. Hebräer Kapitel 11, Vers 6, damit fangen wir an. Hier kriegen wir eine ganz klare Anweisung. Hier sagt der Herr, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er Gott ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wir haben gehört, wir müssen in der Not den Herrn anrufen. Dann haben wir gehört, dass die Verheißung, wenn wir den Herrn anrufen, dann errettet er uns, dann hilft er uns, dann ist er da, dann ist er bereit, Antwort zu geben. Aber wer ist der Herr und wie rufen wir ihn an? Und hier kommt noch was dazu. Wenn wir rufen, wie rufen wir? Wenn wir rufen, wie rufen wir? Rufen wir im Glauben? Rufen wir im Zweifel? Rufen wir den an, den wir eigentlich gar nicht kennen? Ja? Wenn du jemanden anrufen willst und die Telefonnummer nicht weißt, was machst du? Du musst den Namen wissen. Ohne den Namen kannst du denjenigen im Telefonbuch nicht finden. Stimmt's? Und das gilt für Gott ganz genauso. Wie sollen wir Gott finden, wenn wir seinen Namen nicht kennen? Wie sollen wir Gott finden, wenn wir ihn nicht wissen, wo wir ihn anrufen und wie wir ihn anrufen? Weil der Herr sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und das ist, was wir, denke ich, in der Welt so erleben. Die Menschen rufen alles Mögliche an. Die wenden sich allem Möglichen zu, alle möglichen Namen, die ihm irgendwo mal begegnet sind und versuchen dort, ihre Lehre auszufüllen. Dafür suchen dort, Frieden für ihr Leben zu finden. Und hier sagt Gott ganz klar, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Das heißt, wie rufen wir an? Da möchte ich uns wirklich nochmal richtig mit reinnehmen. Wie rufen wir Gott an? Rufen wir ihn an aus Angst? Rufen wir ihn an, weil wir keine andere Wahl haben, weil wir keine andere Lösung haben? Oder rufen wir ihn, weil wir glauben, dass er die Antwort ist? Und das ist eine Riesenherausforderung für mich auch immer wieder. Rufe ich Gott an, weil er die Antwort auf die Not hat? Oder rufe ich Gott an, weil ich nicht weiß, was ich sonst tun soll? Ja? Das ist sicher auch gut. Weil ich nicht weiß, was ich sonst tun soll, ist es gut, Gott anzurufen. Ja? Weil er gerne hört und weil er Antworten gibt und weil er uns dann dahin führen kann, die Antwort zu finden. Aber aus Glauben müssen wir ihn anrufen. Hier heißt es, Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das ist mir so wichtig, dass wir das begreifen. Worauf beruht aber unser Glauben? Beruht aber unser Glauben auf einer Beziehung zu dem, den wir kennen? Oder beruht unser Glauben auf dem, was uns mal irgendjemand erzählt hat? Beruht unser Glauben auf einer persönlichen Beziehung zu Gott, die trägt, die Inhalt hat? Den Namen, den wir anrufen, kennen wir den denn? Hat der Bedeutung für uns? Und was für eine Bedeutung hat er für uns? Ja, ich denke, mir ist ganz, ganz wichtig, dass wir schauen, wer ist Gott für uns? Und wie nähern wir uns ihm? Wie kommen wir zu ihm? Wie rufen wir ihn an? Hier steht ganz klar, wir müssen im Glauben kommen, weil ohne Glauben gibt es keine Möglichkeit, ihm zu gefallen. Das heißt, ohne Glauben können wir nicht erwarten, dass wir Gehör in seinen Augen, in seinen Ohren finden. Ohne Glauben können wir nicht erwarten, dass er uns die Antworten geben kann. Weil wenn wir ihn anrufen ohne Glauben, dann hört er uns nicht. Es heißt, die den Herrn anrufen, den Namen des Herrn anrufen. Also wer ist Gott? Der, den wir kennen? Gut, Hebräer 11 ist das Kapitel des Glaubens und wir gehen nochmal zu dem ersten Vers auch, wo Gott noch was anderes uns klar macht. Glaube ist was? Eine Verwirklichung, eine Überzeugung, eine... Im Englischen steht da was ganz Tolles in der Amplified Bibel und das möchte ich euch nahebringen. Im Englischen steht da, ich lese mal hier diese Übersetzung vor, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Das ist der erste Teil von Vers 1. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Im Englischen steht da Title Deed. Was ist ein Title Deed? Title Deed auf Deutsch übertragen ist sowas wie eine Grundbucheintragung. Versteht ihr das? Könnt ihr damit was anfangen? Eine Grundbucheintragung. Also wenn du ein Grundstück kaufst, wenn du ein Haus kaufst, dann musst du das im Grundbuch auf deinen Namen eintragen lassen. Korrekt? Sehe ich das so richtig? Und im Englischen wird der Glaube mit so etwas verglichen. Das ist etwas, was etabliert ist, wo keiner was dran rütteln kann. In Kenia, als wir unser Land gekauft haben, war es ganz wichtig. Alle Berater haben gesagt, sieh bloß zu, dass du den Title Deed kriegst. Sieh zu, dass der Title Deed auch korrekt ist und nicht so irgendein, so eine Fälschung ist oder sowas. Ja? Der Title Deed ist der Beweis, dass wir rechtliche Eigentümer unseres Grund und Bodens sind. Ja, der Grundbucheintrag beweist, dass du der Besitzer dieses Hauses oder dieses Grundstücks oder dieses Landstück bist. Und das ist etwas, was die Bibel als Vergleich nimmt und uns sagt, was Glaube ist. Glaube ist eine so tiefe Überzeugung, dass es da gar keine Fragen mehr gibt. Ja, Glaube ist eine Gewissheit, eine Überzeugung von Dingen, und hier heißt es weiterhin, es ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich liebe es immer noch, da ein Wörtchen einzufügen. Einige Bibeln haben sogar das Wort da drin, was man noch nicht sieht. Ja, ein Überführtsein von Dingen, was man noch nicht sieht, aber dessen Existenz so klar und deutlich für uns ist, dass es wie ein Grundbucheintrag bewirkt auf uns. Ja? Glaube ist das, was uns dem Herrn wohlgefällig macht. Glaube ist das, was uns veranlasst und ermutigt, zum Herrn zu gehen, wenn wir mit Not konfrontiert sind. Seid ihr noch dabei? Oder habe ich euch unterwegs verloren? Nein? Noch dabei. Gut. Okay. Gehen wir nochmal wieder zurück. Wenn ich jetzt mit Not konfrontiert werde, wenn ihr mit Not konfrontiert werdet, und das werden wir alle, wir erleben alle irgendwo Situationen, wo wir mit Not konfrontiert werden. Was ist der Weg? Der Weg ist, den Herrn, den wir kennen, anzurufen. Und er antwortet uns. Die Not, der ich begegne, wo ist die Lösung? Viele Menschen, die gerade auch Jesus nicht mit Jesus gehen, haben mich immer wieder gefragt, aber wieso in den Ferienclubs, warum und sowieso könnt ihr dann nur die Kinder ernähren, die zu euch kommen? Ganz großes Problem, immer wieder mit Menschen, die nicht an Jesus glauben. Ja, du musst doch jeden ernähren. Du könnt doch nicht einige draußen lassen und andere reinlassen. Sag ich, nee, das ist nicht so. Gott hat mir nicht gesagt, ich soll die ganze Welt ernähren. Kann ich sowieso nicht. Ich kann nicht jedem notleidenden Kind Essen geben. Ist unmöglich. Schaffe ich nicht. Kann ich nicht. Ich kann nicht jedem, der keine Kleidung hat, Kleidung verpassen. Kann ich nicht. Ist einfach nicht möglich. Praktisch nicht möglich. Utopisch. Ich kann nicht jeden, der Angst hat, in die Arme nehmen und an meinem Herzen tragen. Da habe ich nicht genügend Arme für. Das geht gar nicht. Selbst in Kenia mit den ganzen Kindern geht nicht. Ja? Ich bin nicht die Lösung. Ich selbst bin nicht die Lösung. Das will ich mir damit sagen. Ich bin nicht die Lösung. Ich kann nicht hingehen und für jeden auf seiner Farm seine Toiletten graben. Kann ich nicht. Ist auch gar nicht meine Aufgabe. Ich kann nicht hingehen und für jeden einen Wasseranschluss organisieren, dass sie alle fließend Wasser auf ihrem Grundstück haben. Kann ich nicht. Und das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich bin nicht da, um für diese Menschen Gott zu spielen. Ich bin nicht da, um für diese Menschen die Antwort zu sein. Aber ich bin da, und das will ich euch zeigen. Ich bin da, weil er die Antwort ist. In Römer 10, geht mal nochmal wieder mit mir nach Römer 10 zurück. Wir haben also nur einen Vers dort gelesen, und da gehen wir jetzt mal weiter. In Römer 10 haben wir gelesen, in Vers 13, ja? Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Jetzt schaut mal in Vers 14. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören, ohne einen, der predigt? Und da ist für mich ganz klar ein Schlüssel. Da ist für mich ein Schlüssel in der Mission, aber ich glaube, da ist auch ein Schlüssel für euch. Ja? Wir haben etabliert, wir müssen im Glauben an Gott kommen, wir müssen den kennen, den wir anrufen. Und er ist es, der uns ermutigt, ruft mich an in der Not und ich werde dir Gehör verschenken, ich werde dir helfen, ich werde dich erretten. Aber wie rufen wir den jetzt an, wenn wir ihn nicht kennen? Ja? In Hebräer haben wir gesagt, Glaube ist ein Überzeugtsein, eine Gewissheit von den Dingen, die wir noch nicht mit unseren Augen sehen können, die wir noch nicht mit unseren Händen greifen können. Aber das ist doch der Schlüssel. Wie werden sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie glauben, an den sie nicht kennen? Und hier liegt für mich der Schlüssel ganz klar in der Mission. Warum hat Gott mich nach Kenia geschickt? Ein Teil liegt daran. Ein Teil liegt ganz klar hier drin. Wie sollen sie an den glauben, haben, an den sie nicht kennen? Wie sollen sie ihn anrufen? Von dem sie nicht gehört haben. Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Und das ist der Schlüssel. Das ist auch der Schlüssel, denke ich, für euch hier in Deutschland. Das ist der Schlüssel. Wie soll jemand den Gott kennenlernen, wenn wir ihm nicht davon erzählen? Wie soll jemand an den glauben können und glauben, im Glauben sich an ihn wenden können in der Zeit der Not, von dem sie gar nichts wissen? Wir hatten gerade etabliert und festgestellt, dass in Deutschland wirklich Menschen nichts von Jesus kennen. Keine Ahnung haben. Nicht wissen, wer ist dieser Jesus eigentlich? Ja? Sie können nicht glauben, weil sie nichts von ihm gehört haben. Sie können sich nicht an ihn wenden und in der Zeit der Not an ihn rufen, weil sie ihn nicht kennen. Weil niemand gegangen ist zu predigen. Und das ist für mich das, was so ganz, ganz wichtig ist. Ich gehe davon aus, dass der Herr gerne Not lindern will, weil das hat er versprochen. Und wenn wir gehen und wenn wir predigen, wenn wir das Wort Gottes verkündigen, dann können Menschen hören und dann können Menschen Glauben entwickeln. Das Wort Gottes verkündigen kann ganz vielfältig geschehen. So wie Matze das auch gesagt hat, und dass die Liebe einfach aus uns herausstrahlt. Ja, aber manchmal strahlt sie nicht so einfach heraus. Manchmal ist es einfach auch ganz wichtig, ein Wort zu sagen. Manchmal ist es ganz wichtig, in Anführungsstrichen, zu predigen. Es ist wichtig, dass wir den Menschen sagen, ihnen erklären, wo die Antwort ist. Und wer ist die Antwort? Jesus ist die Antwort. Ich bin nicht die Antwort. Für mich in der Mission, ich bin nicht die Antwort. Das haben wir schon festgestellt. Ich kann nicht jeden ernähren, ich kann nicht jedem was anzuziehen geben, ich kann nicht für jeden eine Toilette graben, ich kann nicht jedem einen Wasseranschluss geben, ich kann nicht jeden, der keine Schule hat, zur Schule schicken. Kann ich nicht. Ist auch nicht meine Aufgabe. Aber meine Aufgabe ist, und deswegen bin ich Gott treu gewesen und bin gehorsam gewesen, ich bin gegangen. Ich habe gesagt, bevor ich gegangen bin, habe ich gestern Abend schon erwähnt, ich habe gesagt, Herr, ohne Ausbildung kann ich nicht. Und ich bin zur Bibelschule gegangen. Ich habe gesagt, Herr, was soll ich den Menschen sagen? Wie soll ich es ihnen sagen? Ich weiß, dass du mich liebst und ich weiß, dass du sie liebst, aber wie soll ich es ihnen sagen? Wie soll ich predigen? Wie soll ich es ihnen verkündigen? Und Gott hat auf meine Frage hin geantwortet. Gott hat mir den Weg gezeigt und ich durfte zur Bibelschule gehen und ich durfte Dinge lernen. Aber der Schritt ist immer noch der gleiche. Ich muss mich in meiner Not und immer wieder selber auch an den wenden, an den Herrn anrufen, der Not begegnet. Ich muss jeden Tag wieder neu beten, Herr, wie gehe ich mit diesen ganzen Situationen um? Klar ist es frustrierend, Kinder zu sehen, die Tag für Tag immer wieder hungrig in die Schule kommen. Auf der anderen Seite weiß ich, ich bin nicht Gott. Und ich bin nicht der, der die Lösung bringen muss. Ich bin nicht der, der alle füttern muss, weil das geht nicht. Gut, Römer 10, Vers 14 ermutigt uns zu predigen. Römer 10, Vers 14 sagt uns, wie sollen sie an den glauben, von dem sie nie gehört haben? Ja, und das gilt hier in Deutschland ganz genauso. Wie sollen die Menschen sich Jesus zuwenden, wenn sie von Jesus nicht gehört haben? Es ist gut, dass sie den Unterschied in uns sehen. Es ist gut, dass sie zum Beispiel auf unseren Gesichtern sehen, dass da Freude ist, dass da Frieden ist, dass wir mit Situationen anders umgehen, als sie es gewohnt sind. Das sind die Anknüpfungspunkte, möchte ich so sagen. Dort, wo jemand dich fragt, vielleicht auf der Arbeit, vielleicht aus der Nachbarschaft, sich wundert, warum gehst du mit schwierigen Situationen so andersrum als der Rest um uns herum? Da sind die Anknüpfungspunkte, aber dann sind wir dran. Dann sind wir dran, zu bekennen, auf wen wir uns verlassen. Dann sind wir dran, auf den hinzuweisen, der aller Not eine Antwort hat, für alle Not eine Antwort hat. In Römer 10 heißt es, wie sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie sollen sie hören ohne das Wort Gottes? Und die Predigt, das ist das Wort Gottes. Die Predigt ist das, was Gott gesagt hat. Und was ist das Wort Gottes? Den Pfadfindern gestern, den Royal Rangers, hatte ich gesagt, die Mappe, die Karte. Die Karte meines Lebenswegs ist das Wort Gottes. Die Karte, meinen Lebensweg zu finden, ist das Wort Gottes. Die Wegbeschreibung, um in den Himmel zu kommen, um Frieden zu haben, um Freude zu haben, um aller Not begegnen zu können, ist das Wort Gottes. Und das habe ich den Pfadfindern gesagt, weil die hatten gestern so einen Orientierungslauf und haben mir das erklärt, wie das funktioniert. Da habe ich gesagt, genauso habe ich auch eine Karte, aber die ist ein bisschen anders als eure Karte. Und ich habe ihnen erklärt, dass die Karte, die mir den Weg zeigt, ist das Wort Gottes. Und nicht nur für mich, sondern für jeden, der ihn anruft. Ja, rufe mich an am Tage der Not und ich will dir antworten, ich will dir den Weg zeigen, ich will dich erretten, sagt Gott. Aber wie sollen sie anrufen, den sie nicht kennen, an den sie nicht geglaubt haben, wenn jemand nicht geht und es ihnen klar sagt. Seid ermutigt, Gott will euch gebrauchen, Prediger zu sein. Du brauchst nicht am Sonntag an der Kanzel zu stehen, das ist nicht notwendig. Prediger in deinem täglichen Leben. Ja, warum gehst du mit der Situation so und so um? Da haben wir schon einen Haken, da können wir schon einhaken, können wir sagen, weil ich glaube vom Gott Gottes, dass Jesus das so möchte. Ja? Weil er mir Frieden gibt. Viele Antworten kennen eure Situationen im Alltag nicht. Aber Gott ist die Antwort. Und Jesus ist die Antwort. Und das erlebe ich in Kenia. Das mache ich dort unten. Dass ich das Wort Gottes predige. Immer wieder, in jeder Situation. Und Gott ist ein Gott der Liebe. Und was ist die Liebesbotschaft? Dass Jesus für dich und für mich und für jeden, der an ihn glaubt, gestorben ist. Für jeden, der sich ihm zuwendet. Für jeden, der ihn anruft an dem Tage der Not. Für jeden, der im Glauben sich an den Namen des Herrn wendet, ist die Rettung da. Da ist die Lösung da. Jesus ist die Lösung. Und das ist, was ich den Kindern nahe bringe. Und wir erleben Wunder. Ja, wir erleben Wunder. Wir erleben, wenn die Kinder den Herrn anrufen, wir erleben Wunder. Ja, weil der Herr ein wunderwirkender Gott ist. Und das ist meine Aufgabe. Ich bin es nicht, die Wunder tut. Ich bin nicht die Person, die aller Not begegnen kann. Aber er kann aller Not begegnen. Und das ist der Weg. Generell in Kenia ist es recht häufig, und das haben Matze und Suse auch erlebt, weil sie da unten waren, dass die Afrikaner immer gerne die Hand dem Weißen aufhalten und sagen, gib mir. Ja? Das ist so, wo sie drin groß geworden sind, so ein Stück weit von der Kolonialherrschaft noch Überbleibsel. Sie erwarten immer, der Weiße muss geben. Aber das tue ich nicht, kann ich auch gar nicht, habe ich auch gar nicht. Ich lebe aus Glauben. Ich hab nicht so viel Geld, dass ich jeden durchfüttern kann. Ich habe nicht so viel Geld, dass ich jeden zur Schule schicken kann. Schule kostet Geld. Ja, aber ich habe die Antwort. Die Antwort ist Jesus. Und ich erlebe das immer wieder, wenn wir Kinder zu Jesus führen, dass sie simpel und einfach lernen zu glauben und dass Gott sich dazu stellt. Weil der, der uns im Psalm 50,15 gesagt hat, rufe mich an am Tage der Not und ich will dir antworten, ich will dich erretten und du wirst mich preisen. Das ist der Herr, den ich ihnen vermittle. Und an den wenden sie sich. Und das ist mein Auftrag. Und das ist auch die Art und Weise, mit der ich mit der Not umgehe. Ja, es ist schlimm, manchmal solche Dinge zu sehen. Es ist schlimm für mich in Deutschland, Menschen zu sehen, und ich kann auf ihren Gesichtern lesen, dass sie ganz unglücklich sind. Aber wenn sie Jesus nicht wollen, kann ich ihnen auch nicht helfen. Ich bin nicht die Antwort. Ja, aber der Herr ist die Antwort. Jesus ist die Antwort. Der Vater im Himmel liebt jeden Einzelnen und er wird sich ihm zuwenden, sobald wir uns an ihn wenden, sobald wir ihn anrufen. Gottes Wort ist die einzige Lösung. Und dort, zum Beispiel in einer Schule, unterrichte ich im Bibelclub jede Woche einmal, dort ist die Lösung. Wir wenden uns Gott zu, wir lernen, was hat das Wort Gottes zu sagen zu den vielen Situationen in unserem Leben. Wir gucken in die Bibel rein, wir lernen, was sagt Gott, wo sind die Antworten. Das ist, was meine Aufgabe ist dort unten, zu einem ganz großen Teil. Die Kinder zu lieben, für sie da zu sein, aber sie zu dem zu bringen, der die Antwort ist, und das ist Gott. Zu dem zu führen, der aller Not ein Ende machen wird. Ja? Zu dem zu führen, der Frieden gibt, selbst wenn die Not noch nicht gelindert ist. Und Jesus selbst hat zum Beispiel gesagt, als die Frau mit der Alabasterflasche kam und sie das Öl über ihn ausgegossen hat und ihn gesalbt hat, und die ganzen Leute da rundherum, die ganzen Jünger gesagt, oh, Verschwendung, sollte doch bezahlt, verkauft werden und dann können wir den Armen helfen. Und Jesus sagte sehr klar, die Armen werdet ihr immer haben. Die Armen werden wir immer haben, weil Jesus es gesagt hat. Und der Armut total begegnen zu können oder zu wollen, ist einfache Utopie. Das geht gar nicht. Aber das, was wir tun können. Wir können sie zu dem Glauben bringen, der Glauben, der so viel Festigkeit haben kann, ein Überzeugtsein von Dingen, die man noch nicht sieht, oder eine solche Überzeugtheit, dass es wie eine Grundbucheintragung ist, dass in unserem Herzen nicht ein bisschen von Zweifel da ist, dass das, was Gott verheißen hat, dass er es auch tut. Und das ist der Weg, und das ist der Schlüssel. Und dann möchte ich euch dann jetzt, ich hoffe, dass die Kinder jetzt gleich kommen, ja? Und weil wir gesagt haben, die sollen auch ein bisschen was von den Bildern sehen, dass die jetzt mal hochkommen und dass wir dann ein bisschen in die Bilder übergehen und ich werde euch dann so ein bisschen dazu erzählen. Ich mache es nicht ganz so lang wie gestern Abend, da habe ich sehr viel erzählt, weil unsere Zeit ist am Wegrennen. Wir haben noch so knappe 45 Minuten. Ja. Und ich zeige euch dann jetzt ein paar Bilder und dann möchte ich mit euch dann zum Schluss noch beten. Kann ich mit dem Mikrofon da so rübergehen? Ja? Jetzt wird mir auch warm. Ja, das wäre gut, wenn ihr so ein bisschen die Rollos runter macht, weil ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt. So ein bisschen die Sonne für ein Momentchen aussperren. Geht's jetzt ein bisschen besser? Ist es ein bisschen besser zu sehen? Matze, mach mal das da ganz runter, weil von der Seite kommt mehr Sonne. Ich glaube, die Kinder kommen jeden Augenblick. Ich denke mir, wir können dann auch einfach anfangen, wenn die dann da sind. Okay, einige von euch haben ja gestern die Bilder schon gesehen oder einen Teil der Bilder schon gesehen. Kenia ist das Land der Elefanten, aber nicht nur Elefanten. Wir haben halt auch alles an großen, großen Tieren dort. Gut. Das ist ein Elefantenbaby, was in einem Elefantenwaisenhaus großgezogen wird. Es gibt ein Elefantenwaisenhaus in der Nähe von Nairobi, dort wo gestrandete junge Elefanten, das ist sehr gut, nimm mal den aus dem Weg, danke. Wo gestrandete, also zurückgebliebene junge Elefanten großgezogen werden und dann wieder eingegliedert werden. Eine gute Arbeit. Funktioniert der? Okay. Ja. Gut. Die Arbeit hat in Nairobi begonnen, in der Hauptstadt, in den Slums, in den Inner City Slums. Aber das Projekt in Nairobi, in den Slums, habe ich ganz und gar an diejenigen, die ich also trainiert habe, an eine Gemeinde abgegeben, weil ich mich nicht zweiteilen kann. Gottes Berufung für mich war ganz klar, an die Küste zu gehen, die sehr muslimisch ist. Und dort haben wir jetzt seit sieben Jahren, ein Grundstück gekauft, was außerhalb von Malindi ist. Malindi ist 120 Kilometer nördlich von Mombasa an der Küste. Also nicht wie Alfdorf 500 Meter hoch, sondern auf Meeresebene, also auf Nullniveau oder fast Nullniveau. Gut, das ist unser Grundstück. Gestern habe ich schon erzählt, dass wir eben ganz wenig Dorfkern haben, sondern eigentlich die ganzen Leute verteilt sind, weit verstreut sind. Dort ist das Light of Life Center, Light of Life, Licht des Lebens, weil wir glauben, dass wir in die Dunkelheit von Zauberei und Analphabetentum und viel Fluch und Bedrückung mit Jesus das Licht bringen können. So, das ist unsere Schule, unsere Missionsschule, ein Gebäude mit 6 Klassenräumen, kleinen Klassenräumen. Dort findet regelmäßig Schule statt. Und zwar von Montag bis Freitag haben wir zurzeit 3 Klassen besetzt. Wir haben die Kindergartengruppe und wir haben die Vorschulklasse und wir haben die erste Klasse. Dort seht ihr die Kinder in einem Klassenraum. Da hinten könnt ihr so ein bisschen sehen, die haben jeder ihren eigenen Arbeitsplatz. Nicht so wie eure Schultische in der Schule, sondern da hat jeder seinen eigenen Arbeitsplatz und arbeitet sehr selbstständig. Gut, warum zeige ich euch all diese Kinder? Weil Gott mir das aufs Herz gelegt hat, diesen Kindern nicht nur von Jesus zu erzählen, sondern ihnen auch, soweit ich kann, zu helfen mit Ausbildung, dass sie zur Schule gehen können und dass sie lernen, lesen und schreiben und rechnen und alles, was dazugehört. Und ich habe sie alle auf dem Bildschirm, so könnt ihr sie alle sehen. Warum? Und jetzt möchte ich mal jeder ganz groß gut zuhören, weil wir Patenschaften für diese Kinder brauchen. Warum habe ich jedes Bild dahin gehängt? Ich bete, dass der Herr dem einen oder anderen ein Kind aufs Herz legt und dass er sagt, okay, dieses Kind will ich mal für eine Zeit lang unterstützen, dass sie gut zur Schule gehen können, lernen können. Wenn wir Patenschaften für alle Kinder bekommen können, dann können wir sogar planen, dass wir Mittagessen kochen. Aber das geht nur, wenn wir Patenschaften wirklich für alle Kinder in der Schule bekommen. Dies sind die Kinder, die in den Kindergarten gehen. Die sind alle ein bisschen älter als das, was ihr so Kindergartenalter kennt, weil in Kenia gibt es viele verschiedene Sprachen, 42 insgesamt. Und die Landessprachen sind Kiswahili und Englisch, aber die meisten Kinder im Kindergartenalter können noch kein Englisch sprechen und auch zum Teil kein Kiswahili sprechen. Deswegen sind die meistens ein bisschen älter, wenn die zu uns zum Kindergarten kommen, dann lernen Sie Kiswahili zu sprechen und relativ schnell dann auch Englisch zu sprechen. Ja, ich möchte ein bisschen was zu der Esther N. da sagen. Die Esther ist ein leicht behindertes Kind, die ist zu uns gekommen, weil sie in der normalen Schule überhaupt nichts begriffen hat im normalen Kindergarten und die Mutter ganz verzweifelt war. Und wir haben jetzt gebetet, zu Jesus gebetet und wir beten weiter regelmäßig und sie beginnt wirklich Dinge zu lernen und zu verstehen und zu behalten. Was ja wirklich ganz toll ist. Wir sehen, dass Gott einfach da Veränderung schenkt. Sie war sehr, 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 sehr krank als kleines Baby und das war gar nicht sicher, ob sie überleben würde und hat da ein bisschen Schaden genommen, als sie krank war als kleines Baby. Aber jetzt ist Gott dabei, das zu revidieren. Ja, jedes Kind ist einmalig. Die sind haben alle ihre Geschichte, alle ihre Probleme. Gestern Abend habe ich ein bisschen mehr über jedes einzelne Kind berichtet, was ich heute nicht kann. Die Kinder, wir sind also im Moment gerade dabei, unsere Webseite zu erneuern. Dann werden diese Bilder von den Kindern auch auf die Webseite kommen und dann kann man da auch mehr gucken. Und wenn man nähere Informationen haben möchte zu einem Kind, müsste man mich anschreiben, weil aus datentechnischen Gründen, Datenschutz, darf ich da nichts weiter auf die Webseite drauf machen. Ja, jedes Kind ist besonders. Der Thomas, der hier unten rechts ist, das ist der Jüngste, der ist jetzt 4, der ist in die Schule gekommen, der kommt von einer der ganz, ganz wenigen, die von einer guten Familie kommen, die also von einem relativ heilen Familienhintergrund kommen. Die anderen kommen alle aus sehr armen Familien. Viele Väter sind Trunkenbolde, wirkliche Trunkenbolde, die also nichts machen als trinken. Andere haben gar keine Väter. Schwierige Lebenssituation. Andere sind die Eltern Analphabeten und sind also sehr, sehr mit Zauberei und Okkultem verwickelt. Aber jedes Kind ist ein Kind Gottes und ein Wunder Gottes und wir wollen ihnen helfen, vernünftige Schulausbildung zu bekommen. Gut, das ist die Vorschulklasse, die sind schon ein bisschen größer. Da ist auch so eine Situation, der Alfred und der Alex, die sind beides von dem gleichen Vater. Polygamie, also Mehrehe, ist immer noch weit verbreitet, bringt oft sehr viel Probleme in den Familiensituationen. Ja, die Nehmer, ihre Mutter ist diejenige, die den für die Kinder morgens für die Pause den Porridge, auf Englisch Porridge, also einen Maisbrei kocht, dass sie was in den Magen kriegen. Ja, diese Kinder sind jetzt in der Vorschule. In einem Vorschulprogramm lernen sie die ganzen Buchstaben von einem phonetischen Punkt her. Sie lernen also, wie man die Buchstaben ausspricht und sie lernen auch sehr viel in Englisch jetzt und es läuft halt in der Vorschule dann alles in Englisch. Und sie machen gute Fortschritte und es ist einfach toll zu sehen, wie die Kinder wachsen, jeder einzelne in sich. Das ist die, sind die Kinder von der ersten Klasse. Das Lehrprogramm, was wir verwenden, ist ein christliches Lehrprogramm und es fördert jeden individuell, weil von der ersten Klasse an dann, wenn sie gelernt haben zu lesen in Englisch, lesen sie lesend lernen, möchte ich so sagen. Dann lernen sie selbstständig zu lesen. Und das Lernen von Bibelversen und die Charakterschulung sind die christlichen Grundfesten dieses Programms. Das heißt, wir haben also ganz klare Systeme, wo Kinder lernen, sich charakterlich zu entwickeln, positiv zu entwickeln, gemäß des Wortes Gottes. Und wo wir immer wieder auch mit positiven Ermutigungen ihnen helfen, sich korrekt zu verhalten, sich richtig zu verhalten, sich anzupassen an den Schulalltag, in der Klasse nicht laut zu sein und systematisch zu arbeiten. Gut, hier könnt ihr das mal so sehen. Jeder lernt selbstständig. Sie lernen auch, sich Ziele zu setzen. Sie lernen, Ziele zu verfolgen. Sie lernen, dass die Ziele dann, wenn sie gesteckt worden sind, dass man sie erreichen kann. Und das bringt also einfach auch positive Rückmeldung, wo sie einfach erleben, ja, Mensch, ich habe es geschafft. Ich habe so und so viele Arbeitspapiere in Seiten im Arbeitsbuch in Mathematik gemacht und so viele Seiten in Englisch oder so und so viele Seiten in den Naturwissenschaften. Und das ist einfach ein Erfolgserlebnis. Und es ist einfach begeisternd zu sehen, diese Kinder, die von Familien kommen, wo wenig Motivation für Lernen überhaupt da ist, dass sie doch ganz konkret wirklich begeistert sind zu lernen und auch so richtig so ein bisschen, manchmal kriegt man so ein bisschen Rivalitätsdenken, dass sie sagen, ich will aber noch mehr, ich will noch mehr lernen, noch schneller meine Arbeiten machen, um einfach weiter voranzukommen. Und das macht ihnen Spaß und es macht auch uns Freude zu sehen, wie sie wirklich in der ersten Klasse gut simple, einfache Sätze in Englisch lesen können. Gut. Was wir immer brauchen, sind alles Mögliche an Geschichtenbücher in Englisch und Bauklötze und all solches Material. Das Lehrprogramm selbst ist sehr teuer. Wir haben zwar als Missionsschule die Genehmigung, gebrauchte Hefte, Arbeitshefte zu bekommen von Schulen, wo Menschen also ihre Kinder hinschicken. Viele Schulen sind an Gemeinden angeschlossen, an christliche Gemeinden angeschlossen, wo die Eltern relativ viel Geld bezahlen, um dieses Schulprogramm für ihren Kindern zu ermöglichen. Und von dort können wir dann Secondhand, also ausgediente Arbeitshefte, da müssen wir dann den ganzen Bleistift rausradieren, benutzen oder Fotokopien machen. Generell ist das Lehrprogramm sehr teuer, weil es halt für jedes Kind individuelle Arbeitshefte hat. Und das für die ganzen 12 Jahre Schulausbildung, wenn man dann die ganzen Jahre mit dem Programm weitermacht. Das ist sehr kostspielig, aber wir haben halt die Möglichkeit, diese ausgedienten Hefte zu nehmen. Und das müssen wir auch, weil sonst können wir das also überhaupt nicht. Aber auch trotzdem würden wir Patenschaften für jedes Kind gebrauchen. Gut, in den Ferien haben wir unsere Ferienclubs. Kinder, könnt ihr mal sehen, was da geschieht? Guck mal aufs Bild. Was seht ihr da? Was seht ihr da? Guck mal nach vorne. Guck mal, was siehst du da? Was passiert da? Hä? Wer kann das sehen? Sag mal. Das habe ich jetzt nicht gehört. Aha, die tun in die Hände klatschen, genau. Die singen und die klatschen und die tanzen für den Herrn, weil sie Jesus lieb haben. Ja? Lobpreis ist also immer dabei, Ferienclub von Montag bis Freitag, eine ganze Woche. Wir laden die Kinder vom Umfeld ein, nicht nur unsere Schule, sondern Kinder, die in die anderen staatlichen Schulen gehen, werden eingeladen. Und dort haben wir also immer Lobpreis mit sehr viel Aktion. Und es sind die Kinder, die Lobpreisteam mitmachen. Das ist immer ein Erwachsener dabei, einer von uns. Aber im Großen und Ganzen machen die Kinder Lobpreis selber. Die singen mit uns zusammen und sie leiten auch. Die singen selbst. In Afrika ist es oft so, weil es keine Liederbücher gibt oder sowas, dass einer so ein Lied anfängt vorne und es praktisch vorsingt und die anderen dann alle damit hineinfallen und damit mitsingen. Und das geht also hervorragend. Meistens prügeln sie sich fast darum, wer dann nach vorne mitkommen darf und den Lobpreis mitleiten darf. Da gibt's dann, müssen wir dann immer Regeln machen. Also gestern hast du schon Lobpreis geleitet, dann darfst du heute nicht, dann muss jetzt heute mal jemand anders kommen. Gut, schau, und dann in der Anbetung, klar, wird der Weg in die Gegenwart Gottes gebahnt. Da unten seht ihr einen von unseren Jungs von der Schule, den Moses da, der wirklich den Herrn anbetet. Sonst ist er ein ziemlicher Draufgänger und ziemlich laut auch in der Schule, aber er liebt den Herrn. Er hat Jesus wirklich kennengelernt durch uns und hat sich für Jesus entschieden. Die meisten der Kinder, die in den Ferienclub kommen, sind bekehrt. Die haben eine ganz klare Entscheidung für Jesus getroffen. Ja, aber einige sind dann halt auch ein bisschen mehr interessiert an dem, was die Kamera so da zeigt. Schaut mal, der guckt da nach hinten, anstatt den Herrn anzugucken. Aber das gehört halt auch mit dazu, ne? Gut. Nach der Anbetung haben wir dann meistens Bibelgeschichten und verschiedenste Aktivitäten. Und Bibelgeschichten sind immer spannend, wenn sie spannend erzählt werden. Und ich preise dem Herrn, dass auch meine Lehrer relativ gut spannend Bibelgeschichten erzählen können. Da ist dann die Aufmerksamkeit von jedem durch die Bank weg, ob klein oder großes Kind, macht gar nichts, auf der Bibelgeschichte. Und die Bibelgeschichten helfen diesen Kindern, das Wort Gottes zu lernen. Sie helfen den Kindern, Jesus kennenzulernen und zu wissen, was Gott in ihrem Leben möchte, sowohl als auch zu wissen, wie Gott ihnen helfen möchte auf ihrem ganz persönlichen Weg. Und viele von den Kindern erleben, dass wenn es Not ist, wenn Not am Mann ist, irgendwo zu Hause oder so, dass sie einfach an Jesus sich wenden können und Jesus sagen können, bitte hilf mir, hilf meiner Mama, hilf meinem Papa, gerade wenn die also auch zu Hause erleben, dass da Krawall ist zu Hause, weil die Eltern sich in die Wolle kriegen oder so irgendwie was. Oder der Vater betrunken nach Hause kommt. Habe ich schon immer wieder auch gehört, dass die Kinder einfach gebetet haben. Schlicht und ergreifend, bitte Jesus, hilf meinem Papa. Sehr, sehr einfach, aber sehr, sehr voller Glauben. Und das ist alle Arbeit wert, das ist alle Mühe wert, zu erleben, dass Kinder durch das, was wir ihnen an Predigt gebracht haben, das, was wir ihnen an Wort Gottes gebracht haben, Jesus gefunden haben und damit die Antwort auf ihre Not. Aktivitäten im Ferienclub, Papier und Stifte bieten für jeden was. Unsere Kinder haben ja von zu Hause her eigentlich selten irgendeine Chance, ein Papier oder einen Stift zu haben. Und die Kleineren malen dann gerne alles Mögliche. Da ist meine große Tochter Margret da, eins der Kinder, die ich aufgenommen habe über die Jahre, die jetzt in der Highschool ist und noch ein gutes Jahr nach hat, bis sie aufhört, bis sie Schulabschluss macht. die hilft da gerade den Kleineren und die Größeren haben dann so Quiz und Rätsel und all solche Sachen, so Aktivitäten, wo sie dann auch lesen und schreiben können müssen. Ja, und das ist noch jemand von meinen Kindern, die Lucy, die studiert inzwischen, die ist eine Vollwaise, auch von schwieriger Familiensituation her, ist seit vielen Jahren mit mir und ich bin stolz, dass meine großen Kinder in meine Schuhe wachsen, sage ich jetzt mal so. Dass sie wirklich auch in den Ferienclubs total mithelfen. Und gerade jetzt, wo ich hier in Deutschland bin, diese 4 Wochen, wir haben jeden Samstag Bibelclub in unserem Projekt, das machen meine großen Kinder dort alleine, wenn ich nicht da bin. Wir besprechen dann, was als Thema gut ist und gebe ihm dann so ein bisschen was an Material an die Hand. Aber den Samstag Bibelclub machen die jetzt alleine, während ich hier bin. Und das sind Früchte, die ich genießen darf, weil ich habe diese großen Kinder als Kleine kennengelernt in unserem Projekt in Nairobi und sie großgezogen und sie haben von mir gelernt, die ganzen vielen Jahre, wo sie da gesessen haben und ihnen Bibelgeschichten erzählt worden sind und jetzt machen sie es und helfen mir und greifen mir damit unter die Arme. Und das ist einfach zur Ehre Gottes. Das sind die Früchte, die ich genießen kann. Gut, draußen wird natürlich immer gerne gespielt. Da kann man hingehen, wo man will. Wer spielt gerne Ball? Wer spielt gerne mit dem Ball? Du spielst gerne mit dem Ball. Noch jemand? Da hinten ist noch jemand. Oh, ja. Gut. Wer spielt gerne mit dem Seil? Habt ihr schon mal Seil ziehen oder Tau ziehen? Ich weiß nicht, was ihr sagt. Tau ziehen gemacht? In der Schule. Aha, gut. Unsere Kinder lieben es. Und was machen die hier? Könnt ihr das mal sehen? Könnt ihr sehen, was da auf dem Bild? Guck mal aufs Bild. Was machen die da? Kannst du das sehen? Was ist das? Das ist ein Luftballon. Ein Luftballon, den müssen sie zwischen 2 Köpfen halten. Also 2 Köpfe, 2 Kinder, jeder einen Kopf und einen Luftballon dazwischen. Und dann müssen sie ein Wettrennen machen. Eine Strecke laufen, ohne dass der Luftballon runterfällt. Und das war ein Riesengaudi. Da haben sie alle viel, viel Freude gehabt, nebst allen möglichen anderen Ballspielen. Das läuft halt im Ferienclub auch. Ja, und im Ferienclub vertrauen wir dem Herrn eigentlich immer, dass wir einen ganzen Sack Mais und einen Dreiviertel Sack Bohnen haben, weil das brauchen wir, um diese ganzen Kinder zu ernähren. Das ist unsere Halle in der Schule, dort findet der Bibelclub am Samstag statt, da findet der Ferienclub statt oder Aktivitäten für die ganzen Klassen gemeinsam. Und von dieser Halle gehen halt die normalen Klassenräume ab, wo dann im normalen Schuljahr der Unterricht stattfindet. Hier wird gebetet, da sagen wir Danke für das Mittagessen und da wird gegessen und nur für die, die gestern nicht da waren, wir haben zwischen 60 und 80 Kids, also jeden Ferienclub. 60 bis 80 Kinder, die direkt so vom Umfeld rumkommen. Das spricht sich rum wie ein Lauffeuer, es ist Ferienclub und sie kommen alle. Und bis jetzt waren wir auch immer in der Lage, alle mit Essen zu versorgen. Da bin ich Gott sehr dankbar, weil es ist eine ganze Menge. Gut, auf unserem Gelände zurzeit 2 Hektar Grundstück, was ursprünglich ein fürchterlicher Dornenbusch war, gibt es dies als Wohnhaus. Das ist praktisch mein Haus, wo ich wohne mit den Kindern zum Teil. Die großen Kinder, wenn die vom Internat kommen, wenn sie von der Uni kommen, dann leben sie mit mir dort. Da ist ein extra Schlafzimmer drin und ein großes Wohnzimmer. Dieses Wohnzimmer war für Jahre, die letzten Jahre, der Raum für die Schule, der Raum für die Ferienclubs, der Raum für die Bibelclubs und alles andere. In meinem Wohnzimmer hat also die ersten paar Jahre alles stattgefunden, aber seit Januar haben wir jetzt unser Schulgebäude noch nicht ganz fertig, aber zumindest zu benutzen und dort ist jetzt mein Wohnzimmer wirklich auch Wohnzimmer für uns wieder geworden, für die Familie, die auf dem Grundstück lebt. Das andere Haus beherbergt inzwischen, das hat 2 Räume, ist ein kleines Gebäude, hat 2 Räume, da leben 2 Mütter, eine meiner Teenage-Mädchen, die ein Kind gekriegt hat, leider ja, Mist gebaut hat und aus der Schule raus ist und ein Kind hat und eine andere Mama, die ich jetzt ganz kürzlich aufgenommen habe, die rausgeschmissen worden war von ihrem Mann und die ist mit ihrer fünfjährigen Tochter gekommen. Nebenan ist die Küche, das zeige ich euch nochmal. Wir haben so eine Außenküche da, kann man nicht so sehr viel sehen auf dem Bild, das ist eine Außenküche, nur überdacht, da kochen wir mit Feuerholz. Das letzte Gebäude, das andere Gebäude hier ist die Lehmhütte. Das war das erste Gebäude, was wir auf dem Grundstück hatten. Als wir die ersten Dornenbüsche weggeschnitten und weggegraben und ausgegraben hatten, haben wir also diese Lehmhütte gebaut, weil man dann alte Arbeiter auf dem Grundstück brauchte. Und dort wohnen halt zwei Mitarbeiter, die für Nachtdienst und fürs Land und so zuständig sind. Und einer unserer Jungs, der Lazarus, wohnt dort, der von uns aus zu einer Polytechnik, also einer Ausbildung geht, zu einer Schule geht, wo er was lernt. Nebst diesem haben wir Kuhstall und Hühnerstall und demnächst auch einen Entenverschlag und unsere Hunde und Katzen. Also es wimmelt ganz schön auf dem Grundstück und es ist viel, viel Arbeit. Hier haben wir unsere Kühe oder sagen wir mal so eine Kuh und ein Kälbchen. Wir sind sehr, sehr dankbar. Im letzten Jahr hatten wir einen Verlust unserer ersten Kuh, die leider gestorben war. Und spontan hatten ganz viele Menschen hier in Deutschland, als sie das hörten, gesagt, ah, das geht ja nie, ihr könnt ja nicht ohne Milch leben. Und da haben wir Spenden bekommen und haben dann diese Kuh, die Brenda, gekauft. Die war trächtig und hat uns seit letztem September jetzt regelmäßig schön Milch gegeben. Und da freuen wir uns, obwohl es manchmal ganz schön eng ist, sie mit Gras ausreichend Gras zu versorgen. Wir haben noch eine andere Jungkuh, die auch in diesem Jahr jetzt gekalbt hat. Das heißt, Gott hat uns so weit gesegnet, dass wir unsere eigene Milch haben, rund ums Jahr jetzt, so wie es aussieht. Und das ist ein Segen. Eier gibt es auch von unseren Hühnern. Und Tomaten. Wir bauen halt so ein bisschen jetzt was an, was so geht auf dem Land. Und dieses Mal haben wir also riesige Tomatenschwämme gehabt, so dass wir also auch immer wieder verkaufen konnten. Das ist ein Segen Gottes und da freuen wir uns dran. Nebst dem gibt es halt ganz viel auch an Bananen, Papaya, Mangos, Guaven, alles Mögliche an Passionsfrüchten und sonstigen Sachen auf dem Grundstück. Und ich bin dankbar. Einige der Bäume, die ich vor 7 Jahren gepflanzt habe, die fangen an jetzt zu tragen. Und da sind wir Gott sehr dankbar, dass wir doch wirklich Hilfe kriegen durch das Grundstück. Gut, und um euch das nochmal ganz interessant zu machen, was seht ihr da, Kinder? Könnt ihr das sehen? Was ist das da? Kann man das sehen? Kann man nicht gut sehen, ne? Das Meer, genau. So, und dann, welches Meer ist das? Wer kann das lesen? Ja? Das ist der Indische Ozean. Ganz weit weg. Das Meer ist oft so warm wie die Badewanne. Im Moment nicht. Im Moment ist bei uns Winter. In Kenia ist jetzt gerade Winter. Aber das ist halt so warm wie eine Badewanne. Und so sieht es dann schön aus, wenn da richtig schöne Wellen sind. Also, einladend. Wir gehen auch mit unseren Kindern gelegentlich mal ans Meer. Wir sind circa 13 Kilometer weg und fahren dann öfter mal ans Meer, wenn das sich so zeitlich einrichten lässt am Wochenende und baden dann natürlich und genießen es. Gibt keine Haie. Ich weiß, das ist immer die Frage, die kommt. Es gibt Haie, aber die kommen nicht direkt bis ran, weil ein ziemlich hohes Riff vorgelagert ist und deswegen kann man da schwimmen, ohne Angst haben zu müssen, was an den Hafenbereichen in Mombasa nicht der Fall ist. Da gibt es schon Haie, ganz massiv sogar. Aber hier bei uns an der Küste kann man also ohne Schwierigkeiten baden. Und das ist einfach ganz toll. Das Gottes Schöpfung ist vielfältig, Gottes Schöpfung ist einmalig und wir genießen es, dass wir so dicht am Wasser sein können. Und es ist auch ganz gut, wenn es dann mal sehr heiß ist, sich ein bisschen im Wasser tummeln zu können, ist schon schön. Gut. Das ist so nur so ein kurzer Einblick in die Arbeit. Ich habe euch ja diese Kinderbilder gezeigt und ich möchte eigentlich noch mal eben schnell zurückgehen, wenn es geht, euch noch mal die Gesichter von unseren Kindern zeigen, weil ohne Patenschaften wissen wir nicht, wie wir so richtig weitermachen können. Gut, da sind wir gleich da. Gut, ich zeige euch mal noch diese Lieben, die jetzt unten darauf warten, dass jemand sich da für sie entscheidet und sagt, ich möchte dem oder der helfen, gute Schulausbildung machen zu können. Die Imelda hat schon eine Patenschaft, aber alle anderen brauchen Hilfe. Gut, ich denke mir, das ist gut an Bildern. Wir haben ausgerechnet, dass wenn wir 20 Euro im Monat kriegen pro Kind, dass wir damit sehr gut klarkommen können, dass wir das Schulmaterial damit bewerkstelligen können, dass wir einen Teil, sogar die Lehrkraft damit bezahlen können. Und wenn ich, wie ich gesagt habe, wenn jedes Kind eine Patenschaft bekommt, dann hätten wir wahrscheinlich sogar genug, dass wir Essen kaufen könnten und dann für jeden mittags Essen kaufen. Im englischen Raum ist es halt so, auch in Kenia ist es so, dass eigentlich Ganztagsschule ist von der zweiten, dritten Klasse an, ja, dass sie also nachmittags da bleiben müssten. Und da ist halt ganz, ganz wichtig, dass sie was zu essen haben. Warum machen wir morgens um 10 in der großen Pause, machen wir ihnen so ein Brei, so ein Porridge, weil oft kommen sie halt mit leerem Magen zur Schule und ein leerer Magen studiert halt einfach nicht, ne? Also wirklich was zu verstehen, arbeiten zu können in der Schule, systematisch zu lernen, müssen sie was essen und wir hoffen, dass wenn wir so viel Geld reinkriegen für jedes Kind, dann könnten wir ein simples Mittagessen für diejenigen machen, die dann ab der zweiten Klasse nachmittags da bleiben müssten, ja? Wenn wir das nicht haben, dann müssen sie mittags nach Hause gehen. Viele von denen würden dann wahrscheinlich kaum was zu essen kriegen und dann wiederkommen nach einer guten Stunde oder sowas. Aber wir hoffen darauf, dass der Herr einfach Menschenherzen anrührt und dass wir Patenschaften kriegen. Wie gesagt, mit 20 Euro können wir sehr viel bewerkstelligen. Manch einer sagt, das kann ich nicht, aber auch 10 Euro und dann würde ich halt zwei Leute, die jeweils 10 Euro geben könnten, dazu nehmen für ein Kind. Das würde auch gehen. Ja, das ist so der Rahmen für ein Kind in der Schule. Ja? Ist das genug Antwort? Gut, ich möchte einfach so, bin halt relativ schnell jetzt da so durchgegangen, aber unsere Zeit ist am Wegrennen und ich möchte einfach so ein bisschen euch Freiraum geben, noch Fragen zu stellen, weil das Projekt ist inzwischen so umfangreich, dass ich nicht alles berichten kann, aber vielleicht ist so einiges an Fragen noch da und das, denke ich, würde ich euch ganz gerne die Möglichkeit geben. Gut. Keine Fragen? Die meisten von euch waren gestern Abend da, haben schon Fragen gestellt. Gut, dann würde ich sagen, würde ich noch ganz gerne nochmal wieder rübergehen, so ein bisschen mehr zum Predigtteil rübergehen. Irgendjemand kann mir das vielleicht hier abschalten. Ja, würde ich ganz gerne nochmal so ein paar Dinge zu dem sagen, was so Berufung anbelangt oder was das Gehen. Der Matze hatte ja auch diesen Vers in Matthäus euch gesagt, ans Herz gelegt, was das Gehen anbelangt. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich ein gefährliches Gebet gebetet hatte. Herr, du kannst mich hinschicken, wo du mich hinschicken willst. Und da hat er mich beim Worte genommen und hat mich nach Kenia geschickt. Aber Gott schickt uns nie wohin, wo er uns nicht auch ausgerüstet hat, hinzugehen. Wenn ihr überlegt, dass ich immer mein ganzes Leben in Deutschland im Winter gefroren habe. Mir war immer kalt, ich habe immer an der Heizung gesessen oder auf der Heizung gesessen. Da hat der Herr schon das Gute rausgesucht. Er hat mich nicht nach Sibirien geschickt, sondern er hat mich an den Äquator geschickt, wo es immer warm ist. Ja, ich finde, der Herr ist einfach so genial, weißt du? Der Herr ist einfach genial. Als ich die Berufung bekam von Gott, geh nach Kenia. Ich war total überwältigt. Gott hat so klar geredet und ich habe gesagt, ich will Bestätigungen haben. Und der Herr hat Bestätigung gegeben. Ich wusste nicht, Erdkunde war ich nie besonders gut gewesen. Ich wusste, Kenia ist in Afrika. Das wusste ich. Aber ich hatte keine Vorstellung, wo es war. Ja? Ich hatte absolut keine Vorstellung, wo Kenia war. Und dann, als ich dann von der Konferenz, wo Gott mir ganz konkret zu mir gesprochen hatte, nach Hause kam, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir ein Lexikon hergeholt und habe also nachgeschlagen. Wo ist Kenia? Dann, ich habe in der Schule nie Französisch gelernt. Ich war in einem lateinsprachigen Gymnasium. Ja? Also im altsprachigen Gymnasium. Ich habe Latein gelernt, ne? Was für mich als Ergotherapeut auch hilfreich war, mit den ganzen medizinischen Begriffen. Und als ich dann von der Konferenz wegfuhr und Gott geredet hatte, ich habe gefiebert. Ich habe gesagt, oh Herr, ich möchte nicht Französisch lernen müssen. Kenia ist englischsprachig. War hervorragend. Ich hatte Englisch in der Schule, ich konnte Englisch. Ich habe es noch ein bisschen aufgepoliert. Und da hat der Herr auch wieder dafür gesorgt. Ja? Der Herr wusste, dass ich immer mit Liebe und mit Begeisterung so viel Obst gegessen habe, wie ich nur in meinen Magen reinkriegen konnte. Ja? Der Herr versorgt uns. Der Herr sorgt für uns. Und deswegen möchte ich euch einfach ermutigen, wenn der Herr sagt, geh, dann sorgt er auch dafür, dass wir die Ausrüstung haben. Ja? Als Gott mich berufen hat, habe ich gesagt, Herr, was soll ich Ihnen predigen? Was soll ich machen? Ich kann gar nichts. Ich glaube dir, ich habe dich lieb und ich will dir gehorsam sein, aber wie soll ich es machen? Gott hat mir ermöglicht, ich bin zur Bibelschule gegangen und ich habe viele Dinge gelernt und ich lerne weiter. Ich habe jetzt wieder angefangen in Kenia noch eine Art Bibelschule zu machen, die von Amerika also auch anerkannt ist, die mehr weiter anerkannt ist. Ich habe die deutsche Bibelschule gemacht, habe auch mein Zertifikat gekriegt, aber in Kenia kannte man diese Bibelschule nicht und so. Und ich gehe jetzt wieder zurück mit meinen 53 Jahren. Ich habe in den letzten 2 Jahren schon immer mal so Blockunterricht an Bibelschule gemacht und ich mache weiter und ich lerne weiter. Aber der Herr ist gut. Der Herr schickt uns nirgendwo hin, um ohne uns die Ausrüstung zu geben, ohne uns vorzubereiten, ohne uns mit dem zu bestücken, was wir brauchen. Und das möchte ich euch wirklich ans Herz legen, so als letztes, bevor ich mit euch beten möchte. Jeder von euch steht irgendwo im Leben. Ihr steht an einem bestimmten Platz, ob es Arbeit ist, ob es Familie ist, ob es Nachbarschaft ist, Schule mit den Kindern. Gott hat euch dahingestellt, weil er etwas vorhat, weil er euch benutzen möchte, weil durch euch Leben angerührt und verändert werden sollen. Matze hat ganz klar gesagt, in Matthäus heißt es, geht und macht Jünger. Das ist ein Aufruf, nicht nur für mich als Missionar nach Kenia zu gehen. Das ist ein Aufruf für jeden Einzelnen hier, wo wir sind. Gott hat mich nach Kenia geschickt, weil er das so wollte und weil er mich dafür vorbereitet hat. Aber er hat nicht euch dahin geschickt, aber er hat euch irgendwo an den Platz gestellt. Und dort, wo ihr seid, Licht sein. Dort, wo ihr seid, Botschafter Christi sein. Dort, wo ihr seid, wirklich Menschen die Liebe Gottes nahebringen. Und das ist möglich. Gott hat euch ausgerüstet. Gott hat Dinge in euer Leben gelegt. Und manchmal ist es die Frage, dass wir sie erkennen müssen. Manchmal ist es die Frage, dass wir den Mut haben, es umzusetzen. Ja? Aber ich möchte euch einfach ermutigen, Gott wird nie irgendetwas von dir oder von mir verlangen, ohne uns die Ausrüstung dazu zu geben, das zu tun, was er von uns möchte. Ja, so möchte ich euch ermutigen, scheut euch nicht, Zeugen Jesu zu sein. Scheut euch nicht, auf den hinzuweisen, der das Zentrum eures Lebens ist. Und seid mutig zu predigen. Ich sag's einfach mal, seid mutig. Ich weiß, im deutschen Raum, man meint immer, Religion ist Privatsache. Nein, es ist nicht Privatsache. Es ist nicht Privatsache, ob die Leute in die Hölle gehen oder in den Himmel gehen. Es ist nicht Privatsache. Es ist nicht Privatsache. Ich war letzten Sonntag in Osnabrück in einer ganz kleinen Gemeinde. Ganz liebe Leute, die ich selbst von der Bibelschule hier kenne, die diese Gemeinde aufgemacht haben. Und das Erste, was meine Freundin Ritva mir sagte, du, ich bin noch ganz benommen. Wir haben am Freitag hier einen ganz jungen Mann beerdigt, der sich umgebracht hat. Auf ganz gruselige Art und Weise umgebracht hat. Sie hat versucht, immer wieder diesem jungen Mann, den sie über alle möglichen Leute kannte, ihm zu helfen, ihm Jesus nahe zu bringen. Aber im Endeffekt hat er sich nicht für Jesus entscheiden können, war in der Psychiatrie, war wieder raus. Und der hat sich umgebracht, auf ganz gruselige Art und Weise. Und sie sagte, weil Leute in seiner Familie einfach ganz klar nicht von ihrem Glauben erzählt haben, hat er keinen Zugang zum Glauben gekriegt. Und das ist Not, aber Gott wird dieser Not begegnen. Und Gott wird uns helfen, dort Zeugnis zu sein. Und sie sagte, sie hätte sich gewünscht, dass in seinem Umfeld, in seiner Familie, wo Leute waren, die Jesus kannten, Leute klarer geredet hätten von Jesus. Dann wäre dieser Mensch vielleicht, hätte er sich vielleicht nicht umgebracht. Ja? Aber der Herr stellt uns hin, wo er uns hinstellt und er rüstet uns aus. Er rüstet uns aus mit dem, was wir brauchen, dort, wo wir sind. Und da möchte ich euch ermutigen. Seid mutig, sprecht von dem, was Gott in eurem Leben getan hat. Zeugt von dem, was Gott, bezeugt es, zeigt es, sagt es, von dem, was Gott in eurem Leben getan hat. Und erwartet im Glauben, dass der Herr Wunder tut. Und er wird sie tun. Da möchte ich dann so quasi abschließen damit. Ich würde gerne noch beten. Und ich würde auch gerne noch einladen, wenn irgendjemand persönlich Gebet möchte, Und zwar das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat heute Morgen, war, euch zu ermutigen, ich bin bereit, mich mit dem einen oder anderen wirklich meinen Glauben mit deinem Glauben zusammenzuschließen und mit dir zu beten, wenn du so konkret irgendwo siehst, da in der Richtung möchte ich einfach einen Durchbruch haben, da möchte ich einfach mehr Zeuge sein oder da möchte ich mehr Freiheit haben oder so irgendwie was. Bin ich bereit, mich mit dir eins zu machen und mit dir zusammen dafür zu beten? Das wollte ich nur so offen stellen. Oder wenn jemand so das Gefühl hat, ich möchte wirklich gehen, dort, wo Gott mich hinhaben will, ja? Ich möchte jemand sein, der Zeuge ist für Jesus. Bin ich gerne bereit, nebst dem, dass ich für uns alle zusammen bete, bin ich dann bereit hinterher, da kann ja dann noch ein Raum dafür sein, dass wer möchte, nach vorne kommt, und wir dann gemeinsam beten, dass mein Glaube mit deinem Glauben sich zusammenschließt und wir von Gott erwarten, dass du Veränderungen in deinem Leben und ich sag's mal in deinem Dienst, dort wo Gott dich hingestellt hat, in deinem Zeuge Jesu zu sein, Veränderung erleben kannst. Ist das okay so? Ja? Gut. Okay, dann würde ich sagen, ich bete einfach mit uns allen zusammen und dann gebe ich das Mikrofon an den Matze rüber und dann wäre ich noch bereit, wenn ihr das möchtet, mit Einzelnen zu beten. Okay? Gut, lass uns dann zum Herrn gehen. Vater, ich danke dir, dass du ein liebender Vater bist. Vater, danke, dass wir deinen Namen kennen, dass du der Vater unseres Herrn Jesu Christus bist und dass du der Gott des Universums bist, der alles in den Händen hält und der doch auch die Haare auf unserem Kopf gezählt und benummert hat, also Nummern dran geschrieben hat und weiß, wie viele da sind. Herr, etwas, was einfach unfassbar ist für uns. Aber du bist ein gewaltiger, allmächtiger, großer und doch sehr, sehr persönlicher Gott. Du weißt, was in unseren Herzen vorgeht. Du weißt, in was für Situationen wir stehen. Du weißt, wo wir am Kämpfen sind. Du weißt, wo wir vielleicht resigniert haben. Du weißt, wo wir Zweifel haben. Und du weißt, wo wir ja eigentlich uns auf uns selber verlassen und nicht auf dein Wort, Herr, und auf deine Zusagen. Herr, und ich bete jetzt ganz konkret für jeden Einzelnen von uns. Herr, da, wo es hapert, da, wo es hakt, dort, wo wir einfach irgendwie merken, dass wir nicht weiterkommen, Herr. Dort, wo wir erkennen, Herr, dass wir ja so im Trott des Alltags laufen und einfach ohne dich laufen, Herr. Ich bete, Herr, dass du uns da wachrüttelst. Ich bete, dass du uns da hilfst, uns wirklich auf Schritt und Tritt, bei jeder Entscheidung, jeden Tag neu, wirklich an dich zu wenden. Dass wir dir zurufen in der Not oder auch in den allgemeinen Situationen, in denen wir leben, Herr. Dass wir von dir erwarten, dass du Neues tust in unserem Leben, Herr. Herr, ich danke dir für all das, was du mich gelehrt hast über die vielen Jahre, Herr. Und ich danke dir, dass du niemanden losschickst, ohne ihm die Ausrüstung zu geben, Herr. Das zu tun, wozu du uns schickst, Herr. Du hast gesagt, dein Wort ist geschickt und es wird nicht leer zu dir zurückkehren, sondern das wirklich bewerkstelligen, das ausführen, zu dem du es geschickt hast, Herr. Und so ist es auch für uns, Herr. Wenn wir uns auf dein Wort verlassen, wenn wir auf deine Berufung uns verlassen in unserem Leben, dort, wo du uns hingestellt hast, an jedem einzelnen Platz, für jeden einzelnen von uns, Herr, da bete ich, Herr, dass du uns die Augen öffnest, wie wir dort das Licht sein können, wie wir dort Zeugen Jesu sein können, wie wir dort Veränderung in das Leben von Menschen bringen können. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass du das machen wirst. Ich danke dir, Herr, dass du da für uns sorgst. Ich danke dir, Herr, dass du da uns hilfst, dass du da uns an der Hand nimmst und weiterleitest, Herr. Und Herr, wir preisen dich, Herr, für was du tust in unserem Leben. Wir wollen dir die Ehre dafür geben. Es ist nicht wir, sondern es ist du. Du bist es, Herr, die Veränderungen bringt. Und wir wollen dich dafür preisen, wir wollen dich dafür loben und wir danken dir, Herr. Du bist hoch und heilig und du bist wunderbar und doch so nah, ein liebender Vater, der uns auf seinen Schoß zieht, der uns an sein Herz zieht und immer wieder mit uns Gemeinschaft haben möchte. Herr, und ich bete, dass diese Gemeinschaft wirklich lebendig wird mit uns, für jeden Einzelnen von uns, Herr, Tag für Tag, so dass wir aus dieser Beziehung heraus wirklich leben. Und dass wir in dieser Beziehung deine Liebe weitergeben können, Herr. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, weil du der einzig Würdige bist, Herr. Halleluja. Halleluja. Amen.